Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und ich freue mich sehr, heute live aus Island podcasten zu dürfen. Naja, fast, zumindest virtuell, und dazu habe ich den wunderbaren Trant bei mir. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Manu, danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, vor allem wie spontan das geklappt hat. Wir nehmen tatsächlich hier ein paar Minuten vor Embargo-Ende auf, also heißer könnte dieser Podcast bei euch gar nicht im Ohr landen. Um Punkt 10 Uhr deutscher Zeit heute ist jetzt für euch in der Vergangenheitsform Senua's Saga Hellblade 2 erschienen, auch tatsächlich direkt im Game Pass. Wir hatten die Chance, das jetzt schon vorab durchzuspielen und können euch jetzt genau spoilerfrei alles dazu sagen, falls ihr jetzt gerade noch auf den Download wartet, wie wir Saga empfunden haben. Trant, wie stehst du denn zum ersten? Ich habe gehört, du hast den jetzt auch gerade frisch nochmal durchgespielt. Ja. 2017 ist er erschienen.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich den, ja, um den Erscheinungszeitpunkt herum, habe ich den mal privat ausprobiert und habe gemerkt, ist jetzt nicht so my cup of tea. Habe jetzt aber in Vorbereitung auf den zweiten Teil den ersten nochmal durchgespielt und bin dann eigentlich ganz gut reingekommen. Also es ist natürlich ein sehr narratives Spiel, wo Gameplay eher hinten ansteht, ist zwar vorhanden, aber sehr dünn. Und ich musste mich halt schon sehr drauf einlassen und dann hat das aber auch gefruchtet. Also diese sehr drückende Geschichte und dieser Fokus auf Senuas Charakter, die ja eine Psychose hat, das hat irgendwann bei mir gegriffen und dann war ich auch drin. Aber dann war es auch schon fast wieder vorbei, weil das ist ja ein sehr kurzes Spiel.
Absolut. Ja. Mich hat der erste auch total geflasht und auch gar nicht so sehr wegen dem Gameplay, sondern weil halt die Atmosphäre einfach so dermaßen dicht war. Auch mit dieser binauralen Audioaufnahme, dass man die Stimmen, die Senua selber im Kopf hat, wirklich halt, wenn man die mit Kopfhörer spielt, diese beiden Spiele, das haben sie jetzt auch wieder so gelassen, dann laufen die halt wirklich um dich herum, diese Stimmen, und quatschen dir die ganze Zeit eine Frikadelle ans Ohr. Das war wirklich bedrückend. Und das erste Spiel war halt auch unfassbar frisch, fand ich so, ja. Also diese ganze düstere Atmosphäre. Und im Endeffekt ist es ja, wenn man es jetzt böse bezeichnen würde, so ein bisschen eine Walking Sim gewesen mit leichten Puzzle- und Action-Elementen. Mir hat der erste trotzdem deswegen sehr, sehr gut gefallen, weil er sich halt so neuartig angefühlt hat und so was anderes gemacht hat. Und ich war ja immer der festen Auffassung, das Spiel ist eigentlich für sich so, wie es ist, also Hellblade 1, perfekt gewesen. Auch das Ende und so. Ich war völlig zufrieden damit. Und dann haben sie irgendwann angekündigt, naja, aufgrund des großen Erfolgs und weil sie halt so mit dem Charakter so einen Erfolg halt auch hatten, also Melina Jürgens, die diese Rolle ja verkörpert und wirklich auch lebt, so auf Messen und so wird sie ganz oft angesprochen. Auf der Gamescom habe ich gesehen, sie kriegt halt wahnsinnig viel Fanmail und Leute, die selber irgendwie auch mit Psychosen zu tun haben oder mit Mental Health Problemen. Und sie ist da wie so eine Galionsfigur fast schon dafür geworden und hat halt so einen hohen Identifikationscharakter. Deswegen war klar, dass Xbox dann auch gesagt hat, hier, Ninja Theory, wollt ihr nicht mal einen zweiten Teil machen? Und der ist jetzt da, aber ich war immer so ein bisschen skeptisch, ob es für dieses Spiel wirklich einen zweiten Teil braucht, weil die hohen Erwartungen, die in diesem Spiel jetzt stecken. Ich weiß nicht, ob das so leicht ist, in diese eigenen großen Fußstapfen zu treten.
Ja, kann ich da gleich mal nachfragen, warum du skeptisch warst?
Na, weil dieses erste Spiel halt so ein Überraschungserfolg war, auch weil es so überraschend anders war. Und ich wusste nicht so richtig, wie will Ninja Theory denn da weitermachen, außer das Spiel noch mal ein bisschen größer machen. Und das ist ja nicht immer besser, wenn eine gute Spielidee, eine Vision dann auf einmal größer und länger und open-worldiger wird. Zumindest das kann man sagen. Sie sind ihrem Grundkonzept relativ gleich geblieben bei Hellblade 2. Es ist nicht jetzt diese Open-Worldifizierung oder irgendwie wurde mit Gameplay-Elementen zugeschissen.
Das stimmt, ja. Also ich habe da auch meine Gedanken dazu, hätte jetzt aber auch erst später geäußert. Allerdings, ich werfe es jetzt einfach schon mal rein, warum ich auch skeptisch war, weil der erste Teil wirkte ja sehr abgeschlossen, hat sich sehr auf Senua fokussiert. Sie war ja die einzige Person in diesem Spiel, kann man fast sagen. Ja. Die einzige Person, die anwesend war. Und ihre Story wurde erzählt. Also da wusste ich jetzt auch nicht mehr, was da noch kommen soll. Mhm. Und so ein bisschen was davon ist auch nach dem Spielen des zweiten Teils übrig geblieben, dass ihre Rolle, sie ist dünner geworden, weißt du? Weil da kam jetzt nichts Neues mehr dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon vorgreife, aber das war so meine Skepsis, die sich auch so ein bisschen bewahrheitet hat, finde ich.
Genau, also keine Sorge, wir bleiben komplett spoilerfrei. Wir fangen jetzt an mit der Prämisse. Also Sega, warum sage ich denn immer Sega? Senua's Saga setzt nach dem ersten Teil auf jeden Fall an. Man muss kein großes Vorwissen mitbringen. Man könnte dieses Spiel, glaube ich, auch komplett alleine spielen. Hilft natürlich, wenn man den Charakter schon kennt, aber es ist jetzt nicht eine Fortsetzung im Sinne von, man muss jetzt wissen, was im ersten Teil passiert ist. Mhm. So ist es nicht. Es gibt auch im Menü eine kurze Zusammenfassung, wo man die Ereignisse vom ersten Teil erfährt. Aber die Story steht schon relativ für sich im weitesten Sinne. Man begegnet Senua, wie sie als Gefangene auf einem Schiff ist und sich quasi absichtlich verschleppen lässt, um Rache zu nehmen oder um ihre Leute zu befreien. Also das ist so die Verbindung zum ersten Teil. Mhm. Aber sie ist unterwegs nach Island, hat sich eben, wie gesagt, absichtlich gefangen nehmen lassen von den Sklaventreibern, um dann dort quasi auszubrechen und ihre Leute zu befreien. Das ist so die Grundprämisse. Und das ist auch der Grund, warum wir dann nach Island kommen. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Dadurch fühlt sich das Spiel schon noch mal ein bisschen anders an als der erste Teil, weil wir halt diese komplett neue Landschaft haben.
Ja, und da können wir ja eigentlich auch gleich mal über die Grafik sprechen. Mhm. Das Spiel hat gleich von Anfang an irgendwie viel Aufsehen erregt, weil es krass aussah. So. Du hast immer so das Gefühl, das ist ein Renderfilm. Aber dabei ist es echt Zeit. Und das Spiel sieht 1:1 so aus wie das, was man im Trailer gesehen hat. Wirklich irre. Es ist ein Unreal Engine 5, läuft das. Und dieser Detailreichtum von den Felsen, die haben ja die ganze isländische Topografie alles abgescannt mit Photogrammetry, sagen sie. Und es kommt alles rüber. Die Wettereffekte, die Beleuchtung, das ist absolut, absolut beeindruckend, finde ich.
Was die mit Wasser machen in diesem Spiel, ist anziehen. Also das ist unfassbar gut. Einfach diese ganze Grafik, diese ganze Atmosphäre. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in Island.
Ja.
Ist so krass.
Das ist ja auch eine tolle Landschaft. So. Ich finde es auch eine tolle Wahl. Also was heißt Wahl? Am Ende führte kein Weg dran vorbei, nach Island zu gehen. Aber es ist halt einfach eine geile Landschaft, in der du dich gern umguckst, so, weil die Felsen so viele verschiedene Farben haben, weil die so zerklüftet sind, weil da so diese Gewächse drauf wachsen, diese Wettereffekte, keine Ahnung, es hat mich alles weggeblasen und egal, wo man hinguckt, das sieht alles atemberaubend aus, wirklich gut gemacht.
Ein umwerfend schönes Spiel, vor allem von so einem relativ kleinen Team, also das ist ja, es fühlt sich an wie ein AAA-Produkt auf jeden Fall von der Grafikleistung her, von dem Motion Capture, was sie da reingesteckt haben, Unreal 5 hast du schon gesagt, und gerade mal 80 Leute, die da bei Ninja Theory an dem Spiel gearbeitet haben, das ist wirklich beeindruckend. Man merkt natürlich auch, so ein paar kleine Kniffe haben sie gemacht, also die Grafik ist unfassbar, aber es ist halt auch sehr begrenzt, wie frei du dich da bewegen kannst, also wir bleiben weiterhin in relativ engen Schläuchen mit Senua unterwegs. Wenn du kannst nicht überall irgendwo hochklettern, was man ja bei der Landschaft eigentlich denken würde, aber natürlich siehst du immer sehr deutlich, da ist ein klarer Weg, da geht's lang. Du hast so nicht ganz so schlimm wie bei Final Fantasy so leicht weiß markierte Felsen, wenn du irgendwo weißt, du kannst wo hochklettern. Und das ist aber dann auch alles sehr, sehr eng. Also man kann nicht viel Open World entdecken oder sowas. Das ist da nicht gewollt. Es ist auch gar nicht der Sinn des Spiels, das verstehe ich. Aber dadurch können sie natürlich auch diese Grafikleistung bringen, weil sie ja genau wissen, wo du stehst, wie du da stehst, welche Kamera du hast. Und die einzigen Momente, wo du dich so ein bisschen freier bewegen kannst, sind dann diese kleinen Parts, wo man so eine Art Puzzle-Charakter macht. Erinnert so ein bisschen an den ersten Teil, dass man so Motive oder Runen finden muss, indem man sich in der Landschaft umguckt und du sollst dann irgendwie, was weiß ich, sieht dann aus wie so ein F, so eine gezeichnete Rune, du musst drei so Elemente finden und die erreichst du eben, die siehst du dann, wenn du irgendwie ein bisschen hochkraxelst und dann die gelben Moosbewachsungen zum Beispiel an den, keine Ahnung, an den Holzbalken von dem Schiffswrack so ausrichtest von deiner Perspektive, dass diese Rune sich bildet. Kennen wir ja schon aus dem ersten Teil so in der Art und funktioniert ja auch ganz gut. Und das sind so die einzigen Szenen, wo man sich mal ein bisschen freier bewegen kann.
Das stimmt, ja. Und sie haben diese Rätselmechanik auch noch ein bisschen erweitert, weil die hat sich im ersten Teil doch sehr oft wiederholt. Und jetzt haben die noch weitere Rätselmechaniken eingebaut, zum Beispiel, ich nenne es mal Blubberblasen. Die musst du auch aus einer richtigen Perspektive anschauen und dann verändert sich die Welt geringfügig. Es kann sein, dass sich dann Wege, die sich vorher nur angedeutet haben, manifestieren und du die dann beschreiten kannst. Oder es werden Hindernisse beseitigt. Oder es gab auch die Varianz, dass quasi die Welt auf der oberen Bildschirmhälfte abgebildet war, so wie du sie bräuchtest. Und du konntest sie dann auf die untere Bildschirmhälfte holen. Also man kann sich das vorstellen als horizontale Spiegelung. Und so haben sie quasi noch ein bisschen so eine Wegfindungskomponente in diese Rätsel mit eingebaut.
Genau. Ist aber auch nicht mehr ganz so repetitiv wie im ersten. Nö. Also die Szenen kommen dann immer. Da ist auch wirklich gar keinerlei Hilfe. Also das Spiel schafft es wirklich komplett ohne HUD-Einblendungen. Also das Einzige, was mal eingeblendet wird, ist eben diese Rune, die du dann siehst, um dich in Erinnerung zu rufen, wie die Rune aussieht. Das ist das einzige Element, was irgendwie mal auf dem Bildschirm ist. Es gibt keine Lebensleiste, keine Erfahrungspunkte, keine Pfeile, die dir sagen, wo du hin sollst. Das finde ich wirklich sehr, sehr angenehm. Und dadurch punktet das Spiel natürlich auch noch mehr grafisch, weil es einfach dich komplett reinzieht in diese Welt. Gerade, wie gesagt, ihr müsst es mit Kopfhörern spielen, wenn dann immer noch die Stimmen im Kopf alles kommentieren. Oh, she's gonna die! Oder dann der Zweifel von Senua dann eben auch immer zu hören und zu spüren ist. Oder dann eben auch die positive Bestärkung. Das ist wirklich sehr, sehr immersiv, dieses Spiel. Diese Puzzle-Elemente funktionieren ganz okay. Sie sind jetzt nicht bahnbrechend. Ich bin an einer Stelle mal so ein bisschen hängen geblieben, weil ich nicht gesehen habe, dass ich irgendwo an einer Stelle hochlaufen kann. Aber ansonsten sind die sehr im Flow von diesem Spiel.
Ja. Ja. Und dann hätten wir vielleicht als nächstes Gameplay-Element, die ja recht rar gesät sind, noch die Kämpfe. Da hat Ninja Theory gesagt, dass sie die ein bisschen bedeutender machen wollen. Also im ersten Teil waren die so ein bisschen losgelöst. Du hattest quasi Story-Parts, wo du die Lore genossen hast, du hast die Rätsel-Parts gehabt und irgendwann kamen einfach Gegner. Und jetzt wollten sie es halt so gestalten, dass die so ein bisschen noch mehr in die Story verwoben sind, dass Konfrontationen auch irgendwie ein narratives Element sind. So, warum kommen da jetzt Gegner? Was für Gegner sind das? Und ist meiner Meinung nach gelungen, dass die ein bisschen mehr integriert sind, aber sie haben die Kämpfe selber ein bisschen entschlackt, finde ich. Also inszenatorisch sind sie noch krasser als vorher. Die Choreografie ist der absolute Hammer wieder. Wir kommen wieder auf die Grafik zu sprechen. Aber spielerisch hat man da ein bisschen was weggenommen, finde ich. Weil ich habe jetzt den ersten nochmal gespielt und da hatte ich schon ein paar Moves mehr, die ich machen konnte. Und das hat dem Ganzen zumindest ein bisschen taktische Tiefe gegeben. Jetzt ist es doch sehr reduziert, dass du eigentlich nur ausweichen und Perfect Block hast. Dann kannst du durch Perfect Block oder andere erfolgreiche Aktivitäten deinen Fokus aktivieren. Den gab es im ersten Teil auch, was dann quasi so ein Imba-Modus ist. Also sie leuchtet dann und kann einfach jeden wegkloppen.
Ist ja wie so ein Zeitlupen-Modus, wo der Gegner dann gar nichts mehr machen kann. Ja.
Genau, und dann hat sie halt starke und schwache Schläge. Und das ist es dann irgendwie. Es ist relativ simpel.
Es ist fast schon, also wenn es Einblendungen hätte, wäre es fast schon Quicktime-Event.
Das so stimmt,
auf dem Niveau. Das Ausweichen ist sehr, sehr, sehr klar kommuniziert, was das Spiel ja auch will. Es ist ein narratives Erlebnis, das ist mir völlig bewusst. Es ist kein Souls oder so, ja. Das will es definitiv nicht sein. Die Kämpfe sollen nicht schwer sein, die sollen einfach nur das unterstreichen, was das Spiel irgendwie zeigen möchte. Und die sehen unfassbar gut aus, diese Kämpfe. Also wirklich jede einzelne Bewegung wurde unfassbar dynamisch auch in Szene gesetzt, dadurch, dass du immer nur, das ist auch so ein kleiner Nachteil, sage ich jetzt mal, die Kämpfe haben jetzt keine große schwierigkeitsansteigenden Effekte, weil du immer nur mit einem Gegner, also auch in Arenen, wo du mit anderen Leuten zusammen gegen eine Horde von Gegnern kämpfst, ist immer ein Gegner, der ganz klar auf dich zuläuft, ist dann so eine Cutscene und dann merkst du, okay, jetzt kann ich blocken, ausweichen. Und du hast immer nur einen Gegner und manchmal ist es dann halt so inszeniert, dass dann noch jemand einen packt, du wirst gepackt, aber das sind dann immer passive Momente, da kannst du dann auch nichts machen. Also hin und wieder wirst du dann einfach getroffen, egal wie gut du ausweichst, weil das Spiel halt von der Inszenierung das jetzt gerade so zeigen möchte, wie du dann über einen Gegner drüber rollst und so. Und teilweise wiederholen sich die Elemente, aber in meinem Durchlauf von, wie lange habe ich gebraucht? 6-7 Stunden so, ein relativ kurzes Spiel auch, wenn du nicht jetzt dauernd irgendwie noch versuchst, irgendwelche Sachen zu finden nebenher, bist du da in 6-7 Stunden durch. Die wiederholen sich hin und wieder mal so ein bisschen, aber dadurch, dass du auch immer in unterschiedlichen Gebieten dann mal kämpfst oder eben auch unterschiedliche Feinde hast, fällt es nicht so stark auf. Also es wirkt nicht repetitiv. Natürlich erkennst du manche Moves dann wieder, aber für die Dauer des Spiels und für die Häufigkeit oder Nicht-Häufigkeit, wie oft diese Kämpfe auftreten, das sind ja nur 3-4 Segmente im ganzen Spiel, funktionieren die sehr, sehr gut, weil es sieht unfassbar wuchtig aus und beeindruckend, wie dann da auch das Schwert in die Kehle gerammt wird. Die Feinde sind richtig eklig auch gemacht und das, man leidet dann auch schon mit Senua mit. So, das funktioniert auf jeden Fall. Also der Effekt kommt rüber.
Das stimmt, ja. Und weil du gesagt hast, die haben jetzt stellen nicht immer nur einem Gegner gegenüber, egal ob da jetzt mehrere in der Arena sind, sage ich mal. Das fand ich auch ganz gut, weil das quasi ein Punkt war, der im ersten Teil dafür gesorgt hat, dass das Kampfsystem versagt. Also gegen zwei Gegner war das noch okay, aber wenn du drei oder mehr hattest, konntest du die manuell anwählen durch den rechten Stick so. Und da es kein HUD gibt und auch keine Gegnermarkierung, war es manchmal schwer zu erkennen, wen hast du gerade anvisiert. Und je mehr Gegner das wurden, desto konfuser wird das Ganze. Und deswegen fand ich die Entscheidung ganz gut, dass Senua sich jetzt immer nur einem Gegner stellt und dass es dann, dass sie dann nacheinander abgefrühstückt werden. Dann hat man diesen Punkt schon mal ausgeräumt. Ja, und generell, ich würde jetzt sagen, dass die Kämpfe im ersten Teil jetzt nicht so das Highlight waren, dass es jetzt schlimm ist, dass die ein bisschen runter reduziert wurden, rein spielmechanisch, weil dafür ist die Inszenierung geiler. Und dann, ja, wie du sagst, man leidet schon wirklich mit Senua mit, weil das alles wirklich schrecklich wirkt. So. Also sowohl wie sie gegen die Gegner agiert, als auch das, was sie einstecken muss. Deswegen bin ich cool damit, so wie sie es jetzt gemacht haben.
Ja, absolut. Wie gesagt, für das, was das Spiel will, nämlich ein narratives Erlebnis zu haben, ist es jetzt keine technische Hürde mehr jetzt oder mechanische Hürde, an der man irgendwie scheitern kann. Das ist definitiv gewollt, das ist klar und ich finde, das passt zum Gesamtkonzept des Spiels dazu. Man muss es aber halt erwähnen, dass es jetzt spielerisch gibt, dieses Spiel dir nichts. So, ja, also spielerisch hat das Spiel keine Herausforderung. Die Puzzles sind nahezu immer im Flow, also die arbeiten sich so ab, die sind immer sehr naheliegend auch. Du erkennst ja, wo irgendwie gelbe Markierungen sind, wo das Moos wächst. Du musst es halt nur machen. So, und bei den Kämpfen, die laufen halt auch einfach mehr oder weniger von alleine. Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn noch eine Accessibility-Feature, ich weiß jetzt gar nicht, ob es drin ist, dass man die Kämpfe quasi noch automatisch abspielen könnte. Sowas gibt's bestimmt.
Ich müsste jetzt noch mal gucken, aber sowas gibt's. Also es gibt, glaube ich, noch so eine Auto-Function. Was genau die jetzt macht, weiß ich aber auch gerade nicht mehr.
Ja, damit du es wirklich ganz narrativ erleben kannst. Ja. Genau, ansonsten läuft man eigentlich fast immer nur geradeaus und wartet auf das nächste Segment. Fandest du das jetzt störend oder hat dich die Geschichte und die Erlebnisse und die Atmosphäre genügend mitgenommen, um das okay zu finden und gut zu finden?
Es ist ganz schwierig irgendwie. Ich weiß, es geht um die Story und ich fand aber immer diese Methode, wir lassen den Spieler irgendwie in der Geschwindigkeit, die das Spiel möchte, hinter irgendwelchen Leuten herlaufen. Oder wir bauen einfach mal randommäßig ein, wie man irgendwo drunter durchkriechen muss oder an Simsen entlang hangeln muss und währenddessen sagen die Stimmen wieder irgendwas. Ich finde sowas lazy. Ich sag, wie es ist so. Aber ich versuche das Spiel als das zu nehmen, was es ist, weißt du, wie ich meine? Aber trotzdem schwang dieses Gefühl immer mit so, oh Gott, ich muss schon wieder laufen, weißt du? Und wenn die Landschaft nicht so schön gewesen wäre, wenn das alles irgendwie so drei Stufen hässlicher wäre, ich glaube, es hätte mich genervt. Aber weil die das halt so schön inszeniert haben, auch, also weil die Vertonung ja auch wirklich gut ist, weil die Leute toll sprechen und wenn man dann auch manchmal geführtere Cutscenes hat, wo man halt auch die Mimiken gut sehen kann, die auch hervorragend sind, dann kann ich jetzt nicht sagen, dass ich davon gelangweilt bin. Trotzdem ist es ein ganz großer Teil des Spiels, einfach zu latschen, zu laufen. Und
sehr langsam auch noch.
Ja. Sehr langsam. Na gut, man kann auch manchmal joggen so, das darf man
manchmal vorgeben. Ja, aber es ist nicht so viel schneller, das ist dann halt irgendwie 10% schneller. Ja.
Und das, ich kann das weder als beste Form des Storytellings bezeichnen, noch als Gameplay, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Es ist nicht geil, ja.
Es ist halt, es nutzt das Medium Videospiel jetzt nicht voll aus.
Ja.
Das kann man jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber als reiner Film wäre es dann irgendwie auch nix. So, ja? Also es ist irgendwie so mittendrin. Es ist ein bisschen wenig Gameplay, aber dadurch, dass es, wie du schon gesagt hast, so schön ist, will man auch weiterlaufen. Also man will das jetzt auch sehen und man will natürlich auch die Geschichte. Was sie gut gemacht haben im Vergleich zum ersten, dass man eben nicht mehr ganz alleine mit Senua unterwegs ist, sondern man lernt sehr schnell dann irgendwie zwei, drei Leute kennen, aus unterschiedlichen, also die auch wirklich sehr unterschiedlich sind von ihren Charakteren. Wir wollen jetzt gar nicht zu viel dazu sagen, was da passiert, aber das ist wirklich auch spannend zu beobachten, weil Senua schon eine klare Weiterentwicklung hat. Also gerade wenn man den ersten Teil gespielt hat und jetzt eben im zweiten Teil ist sie sehr viel, natürlich, sie hat ja wahnsinnig viel durchgemacht, sie ist wortwörtlich durch die Hölle und zurück, so ja, ohne zu viel zu sagen. Und man merkt ihr jetzt schon an, dass sie ein bisschen erwachsener geworden ist und eben auch mehr mit ihrer Situation, also mit ihrer Psychose umzugehen weiß und auch selbstbestimmter ist. Das finde ich war eine super spannende Erfahrung auch, das mitzukriegen, wie Senua als Charakter irgendwie auch gewachsen ist, wie sie jetzt dann auch eben mit anderen Menschen agiert. Das hat man im ersten Teil ja so gut wie gar nicht gesehen. Die, mit denen man agiert hat, waren halt entweder tot oder irgendwelche Wesen oder irgendwelche Visionen. Und das finde ich ist wirklich sehr gelungen im zweiten Teil, gerade auch, weil das Motion Capture halt so gut ist. Ja. Also ich möchte jetzt schon Melina Jürgens zum zweiten BAFTA gratulieren. Das ist einfach logisch, dass sie diesen Award für beste schauspielerische Leistung in einem Videospiel, die UK zeichnet es ja immer aus, so was wie der britische Oscar, da hat sie den ja schon mal bekommen. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie da auf jeden Fall wieder nominiert ist, dass wir auch bei den Videogame Awards mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sie auf der Bühne sehen werden. Es ist unfassbar, was sie da wieder gemacht hat.
Und dass da jetzt auch mehrere Charaktere drin sind, war halt auch eine Kostenfrage beim ersten Teil. Ich hatte da den Friends Per Second Podcast gehört von SkillUp und seinen Freunden. Ich glaube, da hatten sie auch mit dem Don Matthews gesprochen. Ist das sein Name des Studiochefs von Ninja? Ich glaube schon.
Ich glaube, ja.
Also die haben da, glaube ich, 2 Tage Motion Capture verbracht für den ersten Teil und für den zweiten, glaube ich, 96 oder so. Aber jetzt darf ich mich nicht auf Zahlen festnageln. Auf jeden Fall war es ein Vielfaches davon, eben weil jetzt mehr Charaktere da waren. Das hat bestimmt auch viel Zeit und Geld gekostet. Und was ich gut finde daran ist, dass man jetzt auch mal sieht, wie Senua mit anderen Leuten interagiert, so, weil ich meine, im ersten Teil und auch jetzt im zweiten, wo wir auch oft mit ihr alleine sind, ich muss sagen, sie ist mir manchmal zu gleichförmig. Ich meine, was zeichnet sie aus? Es ist ihr Schmerz, es ist ihre Verzweiflung. Sie hat immer auch dieses Gesicht, wo halt Schmerz und Verzweiflung und auch, Wut drin ist. Und das sehen wir jetzt auch im zweiten Teil. Ich finde, das nutzt sich ein bisschen ab, aber ich fand halt diese Momente ganz cool, wo sie mit anderen Leuten interagiert, so, wo sie auch manchmal ein bisschen sogar empathisch wirkt, weißt du? Das hat den Charakter für mich so ein bisschen aufgebrochen. Das fand ich ganz gut, weil, wie gesagt, das nutzt sich so ein bisschen ab. Und der Nachteil davon ist aber, finde ich, oder was heißt Nachteil? Also mich hat der erste Teil dann doch gecatcht, weil ihre Psychose doch so intensiv dargestellt wurde und weil mir beigebracht wurde, was dazu geführt hat. Warum ist sie so im Eimer? Und die Sachen, die sie erlebt hat, die fand ich dann auch irgendwie schlimm, so, weißt du, man konnte gut mit ihr mitfühlen und konnte dann auch diese Stimmen, die sie immer im Kopf hat, konnte man die gut einordnen, was sie immer zu ihr sagen, wie sie sie niederhalten wollen. Man kann das ganz gut nachvollziehen, wie dein eigenes Ich dich quasi niederredet und du bist nichts wert und gib doch auf. Und das war das, was mich am ersten Teil reingezogen hat. Im zweiten Teil ist das aber, wie gesagt, jetzt alles schon erzählt. Du kannst es sich nochmal wiederholen. Jetzt ist der Fokus mehr auf die Geschichte mit den Leuten in Island geschiftet. Und Senua selber wird für mich so ein bisschen, sie ist jetzt einfach ein bisschen blasser. Also sie ist quasi fast nur noch ein Gefäß davon, weil wir haben nach wie vor die Furien, also die Stimmen in ihrem Kopf, aber für mich sind die degradiert worden zu einer reinen Kommentarfunktion, weißt du, wie ich meine? Die kommentieren manchmal Sachen, die für mich total obvious sind. So, wenn sie irgendwie irgendwo drunter kriechen muss, dann sagt die Stimme, ah, oh, sie will da nicht runtergehen. Ah, ja, sag bloß, das musst du mir jetzt nicht sagen, das sehe ich an ihrem Verhalten, das sehe ich an der Situation. Und das ist ganz oft so, dass diese Stimmen, die sind für mich jetzt eigentlich nebensächlich. Und neue Traumata aus Senuas Leben kommen ja auch nicht hinzu. Die sind durcherzählt, weißt du? Und
genau, dieses so Neue, diese Psychose zu erleben und sich da empathisch reinzufühlen, wie das für einen Menschen sein muss, der Psychosen hat. Da haben die ja mit diesem Dr. Fletcher von der Cambridge University zusammengearbeitet, dieses Jahr auch wieder oder dieses Mal auch wieder. Da ist auch wieder so eine Doku dabei. In den Extras-Menü kann man sich auch wieder so eine Doku angucken, wo auch 2 Betroffene, die eben beratend da zur Seite standen, die selber unter Psychosen leiden. Und das haben sie schon wieder toll getroffen, wohl auch so, was man eben so da raushört und sieht, auch die Visualisierung, dass Menschen mit so Psychosen dann eben auch ganz viel Sachen in so Symboliken sehen und so. Ja, das ist ja hier auch wieder mit den Rätseln so abgebildet und so weiter. Das haben sie wieder fantastisch gemacht, aber es ist halt wieder more of the same vom ersten. So, da bin ich voll bei dir. Das ist jetzt schon so bekannt. Ich will das damit gar nicht runterreden. Es funktioniert trotzdem noch gut. Und für Leute, die jetzt das Spiel zum ersten Mal spielen, wird es auch wieder genauso beeindruckend sein wie im ersten, wenn nicht sogar mehr. Aber für Leute, die den ersten gespielt haben, gebe ich dir recht, ist Senua so ein bisschen schwächer dadurch. Die stimmen ganz arg, finde ich auch. Und deswegen tut es wahnsinnig gut, eben jetzt diese neuen Charaktere zu haben und die dann auch zu hören und die zu sehen und zu sehen, wie Senua eben auch erwachsener geworden ist, nenne ich es jetzt mal, oder besser mit ihrer Psychose auch umgehen kann. Also im Vergleich zum ersten Teil ignoriert sie die Stimmen ja auch viel besser, ja, und macht trotzdem Dinge und rückt dann auch mal in so eine Leaderposition rein und muss Leute anführen. Und diese Empathie ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, der mir wirklich auch gut gefallen hat hier von dem ganzen Storytelling. Also Senua ist sehr viel empathischer und sehr viel mehr Herr oder Frau ihrer Lage. So, das finde ich ganz cool gemacht.
Ja.
Und dadurch kommen halt andere Dinge zum Tragen. Was ich gerne, also deswegen meine Zweifel, ob, ich weiß gar nicht, ob's so gut gewesen ist, Senuas zweite Teil zu erzählen. Was ich jetzt interessant gefunden hätte, wäre, wenn Hellblade eher so als Anthologie-Serie gedacht worden wäre, weißt du? Also ich hätte jetzt auch zum Beispiel es cool gefunden, wenn Hellblade 2 eine neue Geschichte erzählt über ein anderes Mental Health Thema. So, weißt du, wenn Hellblade quasi eine Serie ist, die immer diese, im ersten Teil waren es die Psychosen und im zweiten Teil hätten sie vielleicht was anderes machen können. Natürlich verstehe ich auch, dass das Studio jetzt dann mit den ganzen Assets und mit dem Charakter und mit Melina natürlich da weiterarbeiten möchte und die Geschichte weitererzählen möchte. Aber ich hätte es eigentlich nicht so richtig gebraucht, die Geschichte fortzuführen, weil der erste so rund war. Was ich allerdings sagen kann, ohne zu spoilern, dass ich das Ende vom zweiten Teil fantastisch finde. Also das ist wirklich, wirklich gut geworden. Es ist wirklich eine sehr runde Geschichte und deswegen, das hat mich dann auch wieder richtig wohlwollend gestimmt, den zweiten Teil gespielt zu haben. Also es lohnt sich dann schon, den zweiten Teil zu spielen und ich bin insgesamt auch happy, wie jetzt der zweite Teil geworden ist.
Okay, zum Ende kann ich jetzt noch nichts sagen, weil du mich ein bisschen überfallen hast. Ich bin kurz davor.
Du bist kurz davor, ja.
Also auch ein bisschen schäbig ist, weil das Spiel ja so kurz ist, aber ich hatte noch andere Sachen zu tun und das werde ich jetzt gleich nach dem Podcast nachholen und bin ganz gespannt drauf. Ja, aber wie kann man das jetzt alles zusammenfassen? Du hattest vorhin gesagt, so als Film würde das nicht so ganz so gut funktionieren. Ich bin da oft am Zweifeln gewesen, ob das nicht vielleicht auch doch irgendwie als Film vielleicht doch, ob der Film nicht vielleicht doch das bessere Medium gewesen war, eben weil die Interaktivität da jetzt so beschränkt ist und auch das Storytelling durch die anderen Charaktere und durch, jetzt geht's mehr um externe Einflüsse, um Ereignisse in Island, das hätte auch als Film gut funktioniert. Im ersten Teil, wie gesagt, war der Fokus auf Senua und da war das eigentlich ganz gut, dass wir nur mit ihr alleine waren.
Ja, der erste, finde ich, ist auch das bessere Videospiel, da gebe ich dir völlig recht, weil man dann die Stimmen im Kopf hat und man sie selber spürt. Das hättest du bei einem Film, auch wenn du ihn mit Kopfhörern guckst, hättest du nicht diese Immersion, die du beim ersten Teil so dringend brauchst. Und beim zweiten ist es eher ein Zuschauen, als dass man
wirklich schon, Senua ist. Ja, ja. Also, ne, dass ich jetzt Senua bin, ist irgendwie gar nicht mehr so erheblich.
Weil einem auch so oft die Kontrolle weggenommen wird, gell? Also ich habe auch so das Gefühl, man wird ständig, wird einem der Controller aus der Hand gerissen, wortwörtlich. Weil es gibt immer wieder, du machst irgendwas, läufst irgendwo drauf zu, zack, Cutscene. Ja, zack, läuft's wieder automatisch. Richtig toll inszeniert ist ja, wenn die Kamera immer wegfährt. Also da stehen die dann so als Gruppe zusammen und sagen, ja, wir müssen das und das vorbereiten, wir müssen hier dieses Feuerritual vorbereiten und dann fliegt die Kamera so weg. Und fliegt über die Landschaft wie bei so einer Naturdoku und das ist gleichzeitig ein Zeitraffer und dann landet die Kamera irgendwo wieder ohne Schnitt an einer anderen Stelle und da steht dann die Gruppe und bereitet gerade das Ritual vor. Das sind so toll inszenierte Momente,
fand ich
aber
auch,
sie nehmen dir halt die Kontrolle weg. So, du bist nicht mehr die ganze Zeit Senua. Es funktioniert in beide Richtungen, aber es nimmt dir auch wieder was weg.
Ja. Das ist auch ein gutes Beispiel, was du genannt hast. Das ist mir auch aufgefallen. Im Grunde war das ja fast nur ein Kameraschwenk, wo wir dann quasi die Zeit überbrückt haben. Das fand ich auch mega cool. Ja.
Lohnt sich trotzdem zu spielen, aber es ist ja auch im Game Pass, also ist ja auch jetzt kein großes Risiko. Day One im Game Pass gibt's digital für 50 Euro für Steam und natürlich für Microsoft Store für PC und natürlich auf der Xbox. Wo hast du es gespielt, auf der Xbox oder?
Auf der Xbox, ja. Und da kann man ja vielleicht noch hinzufügen, ich meine, auch da sieht's atemberaubend aus, aber da muss man halt mit dem Kompromiss leben, dass das Spiel halt nur in 30 Bildern pro Sekunde läuft. Ich glaube, das Argument, dass ich weiß nicht, ob es jetzt der Creative Director war von Ninja Theory, war auch, dass das dadurch filmischer wirkt. Ich meine, das ist natürlich nur vorgeschoben. Klar, es ist auch Performance. So wie das aussieht, kriegst du es nicht in 60 Bildern auf einer Konsole hin. Ja. Aber ich muss sagen, dass er da auch einen Punkt hat. Also ich fand mir fällt kein anderes Spiel ein, wo 30 Bilder pro Sekunde weniger störend wären als dieses, weil das eben so filmisch ist. Und auch die Balken, also es ist auch beschnitten auf ein 21:9 Format, finde ich auch nicht schlimm. Auch das gibt mir nochmal so ein filmisches Flair. Und ich würde jetzt wirklich nicht davon ausgehen, dass das ein großer Kritikpunkt ist. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, aber mich hat es wirklich überhaupt nicht gestört.
Und es ist ja jetzt kein Ninja Team Ninja Spiel, ja, wo man 60 Frames braucht, sondern ein Ninja Theory Game. Und da, ja, also man braucht in den Kämpfen nicht 60 Frames, weil der Input ist groß genug. Das brauchst du nicht. Und das fällt überhaupt nicht auf, dass es 30 Frames ist. Also ich wüsste nicht, es läuft butterweich und sieht wunderschön aus auf der Xbox.
Finde ich auch, ja.
Ja. Ja. Ja. Gut. Haben wir alles gesagt, was man spoilerfrei sagen kann. Also wie gesagt, ein schönes Erlebnis. Jetzt haben wir ja kurz nach 10, lass uns mal Metacritic raten. Was schätzt du, was ist es geworden?
Ach du Scheiße, gibt's schon? Nee, wahrscheinlich. Also hast du es offen?
Ich bin gerade dabei, ja. Also du kannst noch
raten. Na gut, ich hab's nicht offen, aber also es ist nicht ein Spiel für jeden. Es ist aber ein Kritikerliebling wie der erste auch schon. Also man kann das aber auch nicht zu hoch bewerten, weil es zu special ist. Ich sag mal irgendwas bei 8.
Ja, ja. Also ich hätte jetzt auch so 83, 84 Metacritic geschätzt. Der erste war auch so um den Dreh rum, 83, glaube ich. Es ist jetzt momentan based on 50 Critics bei 80. Und das haben wir auch bei IGN gegeben, eine 8. Ja. Ich finde, es ist ein gutes Spiel, aber halt eben kein sehr gutes. Aber eine tolle Fortsetzung geworden.
Viele malen ja die Teufel an die Wand, dass jetzt nach den Microsoft-Schließungen Ninja Theory der nächste sein könnte. Hast du da eine Meinung zu?
Haben wir auch bei uns im Brunch besprochen. Micha und Anne waren total pessimistisch und haben gesagt, sie trauen Microsoft zu, dass wenn sich das Ding nicht gut verkauft, sind die geschlossen. Bin ich nicht ganz so, weil das ist so ein bisschen so ein Prestige-Studio, glaube ich, was sie sich auch durchaus behalten wollen. Ja. Sie haben schon die Zusage für ein nächstes Spiel. Also Das hat schon so einen Projektnamen. Also sie haben schon das Greenlight für das nächste Spiel. Also mindestens ein Spiel werden wir von Ninja Theory noch kriegen. Ja. Und ganz ehrlich, also wenn du ein Studio hast, was BAFTAs gewinnt und irgendwie so ein Kritikerliebling ist und Awards gewinnt, klar, die Suits bei Microsoft, denen traue ich das auch zu, dass sie das schließen. Aber die Xbox Game Studios wollen das, glaube ich, schon behalten.
Das Aber das waren ja auch die Argumente, die Leute dann vorgebracht haben bei Tango Gameworks, die ja auch ihre Preise bekommen haben. Und trotzdem hat es denen nicht geholfen. Aber ich sehe es wie du. Ich glaube, das Studio ist denen dann doch ein bisschen zu wichtig, als dass sie das absägen würden. Aber
ganz ehrlich,
ich glaube auch nicht, dass das irgendwie finanziell große Massen bewegen wird.
Definitiv nicht, nee. Aber ich glaube auch im Vergleich zu anderen Spielen ist Ninja Theory tatsächlich auch günstig mit 80 Leuten.
Weißt das du? Stimmt.
So. Ja. Aber das wäre ja ein absolutes Sony-Studio. Also wenn Xbox die verkaufen würde und dann ist auf einmal das nächste Spiel von denen Sony-exklusiv, ich meine, das würde ja perfekt auf die PlayStation auch passen, dieses Spiel. Also ich glaube, davor hätten sie allein schon Angst, dass Sony dann zuschlägt. Deswegen glaube ich, sie behalten es als Prestige-Objekt. Ja.
Würde ich auch sagen.
Aber viel abwerfen wird es nicht, nee. Und ob das jetzt den Game Pass so pusht. Es ist halt doch ein Spiel, was die Erwartungshaltung mit den Trailern nicht ganz erfüllt. Ja? Also wenn du halt das Gameplay siehst und du denkst, ah, geile Action, das wird vielleicht viele Leute auch vor den Kopf stoßen, so, ja? Die jetzt denken, sie kriegen da einen Action-Brawler.
Ich unterstelle den meisten Leuten, dass sie das eigentlich wissen sollten, dass das jetzt nicht unbedingt so ein Gameplay-Brecher ist. Wir wissen schon von dem ersten Teil, dass das nicht so war. Und na gut, dass es jetzt beim zweiten vielleicht ein Teil ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr ist. Also mich würde es überraschen, wenn jemand erwarten würde, das wird jetzt irgendwie ein total interaktives Spiel, wo man, was weiß ich, noch komplexere Kämpfe hat und am Ende noch ein Menü mit Auflevelkram oder so. Das würde mich total wundern, wenn das irgendwer glaubt. Ja. Wer das dann macht, der ist dann halt selber schuld. Es ist ein sehr narratives Spiel. Ich hoffe, das weiß dann auch jeder. Und ich glaube, dann kann man sich auch besser darauf einlassen. Aber auch mir hat, wie gesagt, leider ein bisschen was gefehlt, so vom ersten Teil, der mich dann doch reinziehen konnte, was auch die Narrative angeht. Der hat mich noch ein bisschen besser abgeholt als jetzt der zweite, sage ich ganz ehrlich.
Geht mir auch so, ja.
Aber es ist, glaube ich, einfach echt Geschmackssache so. Und man hat jetzt auch genug tolle Momente und eine schon intensive Geschichte und diese geile Landschaft. Ich glaube, die wenigsten, die den ersten Teil mochten, werden hiervon enttäuscht sein. Und ich bin's auch nicht. Ich bin nur so ein bisschen, sagen wir mal, leicht ernüchtert.
Geht mir auch so. Wie gesagt, der erste Teil war für mich perfekt, da hat es keinen zweiten gebraucht. Dafür, dass der zweite Teil jetzt so ist, wie er ist, er hätte nicht länger sein dürfen, um deinen Anfangspunkt aufzugreifen. Wenn es länger gedauert hätte, wäre ich wahrscheinlich eher genervt gewesen. So mit diesen 6-7 Stunden war es genau richtig. Es gibt ein New Game Plus sozusagen, wenn man es dann durch hat, kann man das Spiel nochmal spielen. Dann ändert sich eigentlich nicht so viel, aber die Begleiter, die man hat, die haben dann noch mal quasi so ein Voice-Over. Also man kann dann quasi die Geschichte noch mal weniger aus Senuas Sicht erleben, indem man dann zum Beispiel die Stimme von dem einen Typen dann hört. So, ja. Also die Begleiter erzählen dann, wie sie die Reise erlebt haben. Was ich eine komische Idee finde, weil dadurch noch mehr die Immersion weg ist. Aber wenn du dich natürlich jetzt für die neuen Charaktere interessierst, ist das so ein ganz cooler Modus, wenn man es dann nochmal ein zweites Mal spielen will. Aber da bin ich jetzt überhaupt nicht motiviert, ehrlich gesagt. Vielleicht irgendwann mal in 2-3 Jahren mal wieder. Aber so jetzt direkt danach, dafür ist mir es dann doch zu wenig Gameplay.
Ja, und man hat ja auch dann eigentlich das Wichtigste schon gesehen.
Ja,
da absolut, hätte ich jetzt auch keinen Anreiz, das nochmal zu spielen.
Ich würde vielleicht nochmal zugucken bei jemandem. Ja. Mit dem. Okay, dann danke ich dir für deinen Besuch. Den Beitrag bei euch, der kommt dann wahrscheinlich übernächste Woche, gell? Also nicht mehr diese.
Genau, ja.
Genau. Dann schauen wir da rein, was ihr euch wieder Schönes einfallen lasst bei Game 2. Und dann liebe Grüße an die Kollegen und Kolleginnen und bis zum nächsten Mal.
Richtig aus. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, Manu.
Insert Moin ist komplett werbefrei. Wir finanzieren uns rein durch Crowdfunding. Wenn ihr also mehr Insert Moin hören wollt, mit weiteren illustren Gästen und natürlich dem ganzen Insert Moin Team, 2 bis 3 Bonus-Episoden die Woche gibt's für alle Patreons und Steadies. Dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Ab einem schmalen 5er im Monat geht's los. Da bekommt ihr dann alle Episoden und wir haben noch weitere Goodies. Also schaut doch mal vorbei. patreon.com/insertmoin. Danke für euren Support. Tschüss.